SWR 2 Glauben. Der Westen hat die Sklaverei abgeschafft, lange vor den islamischen Ländern. Und sie taten dies nur unter großem Druck von westlichen Regierungen und Abolitionisten.
Den Handel an der Küste dominierten afrikanische Versklaverstaaten, militärisch, politisch und ökonomisch. Warum verkauften sie andere Afrikaner wie Vieh an europäische Kapitäne?
Sklavenhandel in Afrika und der arabischen Welt. Ein dunkles Kapitel der Geschichte. Ein Feature von Rebecca Hillauer.
Der arabische Teil der Bevölkerung hier lebt vom Sklavenhandel. Alle Soldaten und die übrigen Sultansbeamten sind Helfershelfer und empfangen ihren Anteil am Raube.
So beschreibt am 16. August 1888 Freiherr von Eberstein seine Erfahrungen im heutigen Tansania. In der Hafenstadt Lindi leitet er die Station der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Im Landesinneren werden Schwarzafrikaner von anderen Afrikanern gejagt und an arabische Sklavenhändler verkauft, die sie über das Rote Meer und den Indischen Ozean weiter verschiffen. Der Freiherr ist erschüttert, denn seit der sogenannten Berliner Kongo-Akte von 1885 ist Sklaverei völkerrechtlich verboten. Doch in Afrika geht der Menschenhandel überall dort weiter, wo die Kolonialmächte militärisch oder politisch keinen Zugriff haben. Und dies sogar noch bis ins 20. Jahrhundert, obwohl am 10. Dezember 1948 die noch jungen Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedeten. In Artikel 4 heißt es:
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.
Wie die UN-Resolution, so trennt auch Egon Fleig, bis zu seiner Emeritierung an der Universität Rostock Ordinarius für alte Geschichte, scharf zwischen Sklaverei und anderen Formen der Unfreiheit. Als Merkmal der Sklaverei definiert er, dass sie eine sozial und gesellschaftlich anerkannte Institution sei.
Sklaverei bedeutet, dass Menschen in extreme Unfreiheit versetzt werden können und das ein sozial akzeptiertes Verhältnis ist. Alle sehen es, alle billigen es. Und der Unterschied etwa zur Zwangsprostitution ist, wie die Behörden reagieren. Die Prostituierte, die entflieht und aufs Polizeikommissariat geht, wird nicht zurückgebracht zu ihrem Peiniger, sondern der Peiniger wird gejagt. Wäre sie eine Sklavin, würde die Polizei sie in Ketten legen und sie ihrem Besitzer zurückgeben.
In seinem Buch Weltgeschichte der Sklaverei beschreibt Egon Fleig die islamische Sklaverei als die umfassendste, die sowohl die Sklaverei in der Antike als auch die in den späteren USA weit in den Schatten stellt.
Immer schon, seit es dokumentierte Menschheit gibt, finden wir Sklaverei. Allerdings war diese Sklaverei in hohem Maße regional, sektoriell. Was die muslimische Sklaverei auszeichnet, ist, dass es dem Islam gelingt, ein Weltsystem zu schaffen. Das liegt an der geografischen Lage, an der optimalen Lage, an der Grenze zu Afrika, Zentralasien und Südasien und mit Einfluss nach Europa.
Der Islam entsteht im frühen 7. Jahrhundert in einer Gesellschaft, in der Sklaverei allgegenwärtig ist. Seit 5 Jahrhunderten schon exportieren arabische Sklavenhändler von arabischen Kolonialstädten an der ostafrikanischen Küste aus schwarze Sklaven. Sie verschiffen sie über den Indischen Ozean nach Nordarabien, nach Persien oder in den Irak, wo die erste Plantagenwirtschaft der Welt aufgebaut wird. Weder im Koran noch in den Hadithen, den überlieferten Aussprüchen des Propheten Mohammed, findet man Grundsätzliches zur Sklaverei. Darauf weist Tilman Nagel hin. Er war bis zu seiner Emeritierung Professor für Islamwissenschaft und Arabistik in Göttingen.
Dass es Sklaven gibt, beziehungsweise dass sich Personen im Eigentum anderer Personen befinden, ist für die Gesellschaft des frühen Islams und auch später eine Selbstverständlichkeit. Und insofern nimmt der Koran auf die Sklaverei schon Bezug, aber auf etwas, das selbstverständlich existiert. Es ist einfach da.
Im Koran lesen wir jetzt keine Maßnahmen, wie man zu Sklaven kommt, aber auch kein Verbot von Sklaverei,
sagt Muhannad Khorshid. Er lehrt als Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität in Münster. Allerdings regle der Koran durchaus, wie ein Sklave den Status eines Freien erlangen könne.
Eine Form lesen wir in der Sure 24, Vers 33. Da gibt es sowas wie, dass der Sklave sich selbst freikauft, im Sinne von, er hat selber Geld und er bietet seinem Herrn das Geld an, dafür, dass der Herr ihm einfach freilässt. Man nennt das im Arabischen, auch in der koranischen Sprache, Mukataba. Die andere Form, wenn man ein Versprechen nicht erfüllt, also man verspricht im Namen Gottes etwas zu machen, aber man macht es nicht, dann heißt es in der 5. Sure, Vers 89, dann sollte man als Buße einen Sklaven freikaufen.
Die Bedingungen und Umstände von Sklaverei und Versklavung werden erst im islamischen Recht, der Scharia, systematisiert. Nachzulesen seien sie in der insgesamt 42 Bände umfassenden kuwaitischen Scharia-Enzyklopädie, erklärt der Islamwissenschaftler Tilman Nagel.
Man formt dann ein Rechtssystem der Sklaverei, das wirklich die einzelnen Bestimmungen verdeutlicht. Was darf ein Sklave, der seinem Herrn ja zu Gehorsam verpflichtet ist, was darf er aus eigenem Antrieb? Darf ein Versklavter eine Ehe eingehen? Und solche Fragen, die werden dann in der Scharia erörtert, die aber im Koran nicht speziell gestellt werden.
Das Scharia-Recht, also das ist ja die Summe der Auslegungen, der Interpretationen der Gelehrten, wie sie den Islam, wie sie die Texte, wie sie den Koran, die Sunna des Propheten Mohammed auslegen, interpretieren. Und da finden wir im klassischen islamischen Recht, dass die Mehrheit der Schulen Sklaverei erlaubt hat. Wahhabitische Gelehrten in Saudi-Arabien haben bis hinein ins 20. Jahrhundert Sklaverei erlaubt und das so begründet, dass früher zur Prophet Mohammed Zeit Kriegsgefangene in die Sklaverei genommen wurden und die berufen sich ja darauf.
Tatsächlich, so Muhannad Khorshid, seien Kriege die Hauptquellen der Versklavung gewesen. Wenn sich rivalisierende muslimische Stämme oder Völker bekriegten, wurden auch muslimische Kriegsgefangene versklavt. Die meisten Kriege wurden jedoch gegen Nichtmuslime geführt, konstatiert der Althistoriker Egon Fleig.
Die Muslime folgten der religiösen Pflicht zum Dschihad, dem Krieg zur Unterwerfung aller nichtmuslimischen Völker. Und sie eroberten in einmaliger Schnelligkeit von 635 bis 720 ein riesiges Gebiet von Spanien und vom Senegal bis nach Indien, vom Tschadsee bis zum Kaukasus und zum Hindukusch. Sie errichteten dabei das größte und langlebigste sklavistische System der Weltgeschichte.
Die Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid und Tilman Nagel nennen dafür die theologischen Begründungen.
Das islamische Recht hat das auch so klar auch formuliert, dass ein Muslim einen Nicht-Muslim zum Sklaven nehmen darf, aber umgekehrt, dass ein Nicht-Muslim einen Muslim zum Sklaven nimmt, das darf er nicht. Die Muslime haben dann die Pflicht, ihn zu befreien, diesen Sklaven, also unbedingt. Das wird Mohammed so in den Mund gelegt, ob er das gesagt hat oder nicht, das wissen wir nicht.
Die Vorstellung, dass der Mensch an sich frei geboren ist, die existiert im Islam nicht. Die Freiheit des Menschen ist nicht in der Existenz des Menschen selbst verankert, sondern ist durch Allah zugeteilt.
Der Nachschub an Sklaven speiste sich aus 4 Lieferzonen. Sie waren bereits während der ersten Eroberungsphase entstanden und wurden unterschiedlich lang genutzt. Lieferzone 1 ist der südliche Rand des christlichen Europas. Lieferzone 2 der Kaukasus. Lieferzone 3 ist Indien und Lieferzone 4 Afrika. Der Teil des Kontinents südlich der Sahelzone, also Schwarzafrika, wird zum größten Sklavenlieferanten der Welt. Der Althistoriker Egon Fleig:
Zwar waren die meisten südsaharischen Gesellschaften längst Sklavengesellschaften, aber die islamische Kolonisierung veränderte alles. Entlang des Sahelgürtels entstanden islamisch verwaltete Sultanate und Emirate. Diese Staaten bejagten unterbrechungslos ihre nicht-muslimischen Nachbarn.
Die Raubzüge beruhten auf der Überlegenheit der Reiternomaden. Den zum Islam konvertierten Sahelbewohnern auf ihren schnellen Pferden waren die sesshaften Bauern südlich der Sahara hilflos ausgeliefert. Der Theologe John Azuma aus Ghana sieht das genauso wie Egon Fleig. Azuma wurde als Muslim geboren und konvertierte mit 17 Jahren zum Christentum.
Die Sklaverei war ein wesentlicher Teil der islamischen Expansion in Westafrika. Dennoch geben viele Muslime nicht einmal zu, dass es überhaupt eine Kolonisierung gab. Die gab es aber, in dem Sinne, dass dominante muslimische Stämme schwächere Stämme eroberten und ihnen ihre Herrschaft aufzwangen.
Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung entgehen. Für die meisten war dies der Grund für die Kollaboration. Bis Anfang des 10. Jahrhunderts waren alle Bewohner der Sahara zum Islam konvertiert. Mit der Karawane kam eine neue Form des Massentransports auf. Sie brachte den transsaharischen Sklavenexport. Wochenlang mussten die eingefangenen Menschen durch die Wüste marschieren, angetrieben von arabischen Sklavenhändlern. Die Todesrate war enorm hoch. Wissenschaftler schätzen sie auf 20-30%. Beim Prozess der Versklavung gilt es, drei Akteure zu unterscheiden: den Sklavenjäger, den Sklavenhändler und den Sklavenhalter. In Afrika waren die Sklavenjäger Afrikaner. Sie jagten andere Afrikaner und verkauften sie an arabische Sklavenhändler. Die brachten den Großteil der Gefangenen in den islamischen Kernbereich. Ein kleinerer Teil ging an die westafrikanischen Küsten. Dort wurden die Sklaven an Europäer weiterverkauft. Die Europäer verschifften sie, doch sie versklavten nicht. Der Theologe John Azuma aus Ghana ist der weit verbreiteten Vorstellung nachgegangen, Muslime hätten Sklaven besser behandelt als europäische oder amerikanische Sklavenhändler und Halter.
That is not necessarily the case. And one of the key differences I looked at in my book.
Das stimmt so aber nicht. Einer der Hauptunterschiede war, dass die Sklaven, die in den Westen gebracht wurden, heiraten, sich fortpflanzen und Familien haben konnten. Deshalb gibt es heute so viele Afroamerikaner in Nordamerika und in der Karibik. In der islamischen Welt finden sie nur sehr wenige schwarze Nachkommen des Sklavenhandels, obwohl der sehr massiv war. Und einer der Gründe dafür ist, dass viele der männlichen Sklaven, die in die islamische Welt gebracht wurden, als Eunuchen kastriert wurden.
Die grausame Prozedur überlebte nur einer von fünf. Handelten die Araber etwa aus rassistischen Gründen und wollten deshalb nicht, dass Schwarzafrikaner in ihren Ländern Kinder zeugten? Führt also Rassismus zur Sklaverei? Oder verhält es sich umgekehrt? Lange stritten Wissenschaftler über diese Frage. Inzwischen, meint Egon Fleig, seien die international anerkannten Sklavereiforscher sich einig. Es ist die Sklaverei, die zu Rassismus führt.
Der versklavte Mensch ist Eigentum. Meistens wird er ferngehalten von qualifizierten Berufen. Das heißt, er nimmt Positionen ein und übt Tätigkeiten aus, von denen man weiß, dazu gehört nicht viel. Es ist vollkommen logisch, dass solche Menschen wahrgenommen werden als nicht gleichwertig. Und zwar nicht nur rechtlich nicht gleichwertig, sondern sie werden wahrgenommen als von Natur aus minderwertig. Nichts anderes ist der Kern des Rassismus. Und genau das produziert die Sklaverei.
Egon Fleig meint jedoch, dass Afrika ein Sonderfall ist. Zum einen wurden im Zuge der islamischen Kolonisation immer mehr Afrikaner Muslime. Zum anderen riss der Bedarf an Sklaven nicht ab. Schließlich seien sogar schwarze Muslime gezielt gejagt und versklavt worden, obwohl das islamische Recht dies eigentlich verbiete.
Was da geschieht, ist nicht erklärbar, es sei denn, man akzeptiert, dass nun mal der Hautfarbenrassismus nicht europäisch ist, sondern ein arabisches Produkt. Wenn man das akzeptiert, wird besser erklärbar, warum die Muslime sich in Afrika anders verhalten als im Rest der Welt gegenüber anderen Muslimen.
Dagegen schreibt ein schwarzer Rechtsgelehrter in Mali im Jahr 1614 eine Fatwa, also ein islamisches Rechtsgutachten. Ahmad Baba hatte miterlebt, wie hellhäutige Marokkaner aus dem islamischen Nordafrika die muslimische Metropole Timbuktu zerstörten und versklavten. In seiner Fatwa stellt er die orthodoxe islamische Lehre über den arabischen Rassismus.
Der Grund der Sklaverei ist der Unglaube. Wer auch immer als Ungläubiger gefangen genommen wird, darf nach dem Recht in Besitz genommen werden. Aber keinesfalls derjenige, der aus freiem Willen zum Islam übertrat von Anfang an, gleichgültig welchem Volk er angehört. Diese sind freie Muslime, die zu versklaven auf keine Weise gestattet ist.
Ob Muslim oder nicht Muslim, Versklavte wurden entmenschlicht, rechtlich zu einer Sache erniedrigt und ihrer Identität beraubt. Sogar Militärsklaven wagten keinen Aufstand. Dem islamischen Kerngebiet verschaffte der Sklavenimport eine wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung. Die bejagten Gebiete bluteten derweil immer mehr aus.
Wichtig ist zu wissen, dass die Abolition ausschließlich ein europäisches Projekt war. Außerhalb Europas, der europäischen Kultur, hat es niemals eine abolitionistische Ideologie gegeben. Und wenn man die Ideologie nachverfolgt, woher sie kommt, dann findet man die ersten Zeugnisse im spätantiken Christentum, und zwar bei religiösen Minderheiten. Und es blieben religiöse Minderheiten, die permanent auch über das Mittelalter hinweg die Sklaverei anklagten.
1794 verbot Frankreich die Sklaverei auf seinen gesamten Territorien, konnte wegen der Revolutionskriege das Verbot aber nicht durchsetzen. 1807 untersagte das Vereinigte Königreich den Handel mit Sklaven im gesamten Britischen Reich. Die Briten erzwangen eine europäische Seeblockade, um Sklavenschiffe abzufangen. Wenn man die Zufuhr abschneidet, dann bricht das System zusammen, so dachte man. Das aber war ein Irrtum. Die Versklavungskriege zu Land gingen weiter. Egon Fleig.
Um die Sklaverei auszutrocknen, musste man das Versklaven selber unterbinden. Das heißt schlicht in Afrika selber intervenieren.
Doch die islamischen Eliten empfanden es als Zumutung, dass sie keine Sklaven mehr haben sollten, und sie wehrten sich heftig. Ein markantes Beispiel ist der sogenannte Araberaufstand im späteren Deutsch-Ostafrika. Er dauerte von 1888 bis 1889.
Sultan Bargash war verschrien als jemand, der Nicht-Muslime hasst, wie die Pest. Nicht nur die Deutschen, sondern alle Europäer sollten vertrieben werden, damit man weiter ungestört seinen Sklavenhandel betreiben kann. Und der machte vom Staatshaushalt des Sultans mindestens 3/4. Das heißt also, es wäre ohne den Sklavenhandel die wirtschaftliche Grundlage des Sultanats weggebrochen.
Sagt Claudia Lederer. Die Rechts- und Islamwissenschaftlerin hat die Geschichte des Araberaufstands erforscht. Dazu wertete sie vor allem Primärquellen in verschiedenen Sprachen aus, darunter tausende von Akten des Deutschen Reichskolonialamts mit unzähligen handschriftlichen Texten. Sie alle zeichnen ein klares Bild. Der Sultan von Sansibar begann Gerüchte zu streuen, die Deutschen wollten die Herrschaft übernehmen und alle Sklaven freilassen und stachelte die Einheimischen zum Widerstand an.
Es kamen Scharen mit Kämpfern daher. Das waren teilweise zwar Söldner, aber auch arabische Sklaven, Jäger und Händler eben von außerhalb. Die wurden alle zusammengezogen, um die Europäer, die Christen, die Fremden loszuwerden.
In der islamischen und afrikanischen Welt ist dieses Kapitel der gemeinsamen Geschichte bis heute ein Tabu. Sich öffentlich zu äußern, erfordert viel Mut. 2020 meldete sich die nigerianische Journalistin und Schriftstellerin Adobe Trisha Nwobani zu Wort. In der BBC legte sie offen, dass ihr Urgroßvater selbst ein Sklavenhändler gewesen war.
Das Kaufen und Verkaufen von Menschen hatte schon lange vor der Ankunft der Europäer stattgefunden. Der erfolgreiche Verkauf von Erwachsenen wurde als eine Heldentat angesehen, für die ein Mann mit Lobeshymnen gefeiert wurde, ähnlich wie Heldentaten im Ringen, im Krieg oder bei der Jagd auf Tiere wie den Löwen.
Obwohl Adobe Trisha Nwobani die Praxis der Sklaverei verurteilt, bittet sie um Nachsicht für ihren Vorfahren.
Die Vorstellung, alle Menschen sind gleich geschaffen, war der traditionellen Religion und dem Gesetz in seiner Gesellschaft völlig fremd.
Die gleiche Messlatte sollte auch gegenüber den einstigen europäischen Kolonialisten und amerikanischen Sklavenhaltern gelten, meint der Ghanaer John Azuma. Doch statt Selbstkritik zu üben, richteten muslimische Afrikaner und Araber die Aufmerksamkeit lieber auf diejenigen, deren Schuld für die ganze Welt festzustehen scheint, die Europäer und die Amerikaner. Und die, so argumentiert John Azuma, nehmen die vermeintliche Schuld nur allzu gern auf sich. Europäische und amerikanische Intellektuelle betreiben in seinen Augen Geschichtsklitterung, indem sie ein romantisiertes Bild des Islam zeichnen und damit ungewollt Islamisten in die Hände spielen.
Seit den 90er Jahren zensieren sich westliche Akademiker selbst bei diesen schwierigen Themen, bei der mit dem Dschihad verbundenen Gewalt und der Sklavenjagd und dem Sklavenhandel, der von muslimischen Gesellschaften in Afrika sehr massiv betrieben wurde. Bedauerlicherweise berufen sich viele radikale muslimische Gruppen, auch Boko Haram in Nigeria, auf die romantisierten Geschichten über den Islam, zu denen westliche Akademiker beigetragen haben.
Heutzutage beten Millionen von Afrikanern in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Andere fordern von den früheren Kolonialmächten eine finanzielle Wiedergutmachung. Egon Fleig lehnt das ab.
Das größte Unrecht begangen haben diejenigen, die Menschen aus dem Zustand des Freiseins versetzt haben in den Zustand radikaler Unfreiheit. Mit anderen Worten, die Versklaver müssten am meisten entschädigen. Aber die Versklaver befinden sich alle in Afrika.
Deren gewaltsamer Kampf zur Verteidigung der Sklaverei werde inzwischen zum afrikanischen Antikolonialismus umgedeutet. Diesem Narrativ widerspricht der Althistoriker aufs Schärfste. Da die Sklaverei in fast allen Hochkulturen der Normalzustand gewesen war, bedeutet ihre Abschaffung vielmehr den größten Kulturbruch in der Menschheitsgeschichte. Und der Kolonialismus sei der Preis dafür.
Die Schuld wäre die, polemisch gesagt, in Afrika interveniert zu haben, um die Sklaverei abzuschaffen. Also eine Schuld, mit der man leben kann, wenn man in der Abschaffung der Sklaverei einen Fortschritt der Menschheit sieht.
Die islamischen Länder schafften die Sklaverei per Gesetz erst im 20. Jahrhundert ab. Etwa Persien 1928, die Türkei 1933 und Saudi-Arabien 1962. Doch Papier ist geduldig. Nur ein verändertes Bewusstsein könne bewirken, dass in allen islamischen Ländern die Sklaverei auch de facto beendet wird. Davon sind der Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid und der Theologe John Azuma überzeugt.
Man muss auch bestimmte Positionen innerhalb der etablierten Rechtsschulen verwerfen und sagen, das war mal in anderen historischen Kontexten und das gilt für uns heute nicht mehr.
Wir Afrikaner müssen eine ganzheitlichere Geschichte unserer Vergangenheit bekommen. Wir müssen unsere Geschichte kritisch studieren, statt sie zu leugnen und zu romantisieren. Erst dann können wir gemeinsam in eine sinnvolle Zukunft gehen. Das ist der einzige Weg.